Lobpreislied gesungen, wir haben es gehört, dass der Herr etwas für uns vorbereitet hat und dass Jesus am Kreuz etwas für uns bewirkt hat und erwirkt hat. Und wir haben in den letzten Wochen über dieses wunderbare Erbe gesprochen, was Gott jedem Gläubigen gegeben hat und was für uns zur Verfügung steht. Ich möchte heute noch einen weiteren Teil anschließen. Das Wort Gottes sagt uns ja, dass Gott der Vater uns fähig gemacht hat zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht, also dass dein Erbe für uns vorbereitet und aufbewahrt ist und dass wir Anteil daran haben können, schon jetzt hier auf dieser Erde als Heilige, als Menschen, die wir im Licht leben. Und dieses Erbe, was Gott uns geschenkt hat, ist nicht nur ein großartiges Erbe so ganz allgemein. Er hat uns auch nicht nur bevollmächtigt, dieses Erbe antreten zu dürfen, das heißt die Möglichkeit oder die Kapazität gegeben, das zu tun, sondern er hat uns auch fähig gemacht, dieses Erbe anzutreten und dieses Erbe zu erfassen. Also darin liegt nicht nur die Möglichkeit, sondern auch die Befähigung. Und um ein Erbe anzutreten, musst du normalerweise nicht in erster Linie, Klavier spielen können, auch wenn deine Tante Ursula das vielleicht so schön findet und dir schon mal gedroht hat, dich zu enterben, wenn du das nicht tust oder so oder nicht zu Weihnachten tust. Die Frage ist, wie macht Gott uns denn fähig? Also es kommt ganz offensichtlich nicht auf unsere natürlichen Fähigkeiten, auf unsere natürliche Ausrüstung an, sondern es hängt ab von geistlichen Dingen. Und Gott macht uns fähig, indem er uns in eine geistliche Mündigkeit und in ein geistliches Erwachsensein hineinführt. Also Mündigkeit ist ja die Voraussetzung, um erben zu können und in den Genuss eines Erbes zu kommen. Das ist wie im Natürlichen. Jemand, der nicht volljährig ist, jemand, der nicht mündig ist, der kann vielleicht potenziell erben, der wird vielleicht als Erbe eingesetzt, aber er kann das Erbe noch nicht antreten. Er kann es antreten, wenn er volljährig ist und bis dahin ist es erstmal unter die Verwaltung eines Vormunds gestellt. Und es ist also notwendig, mündig, das heißt erwachsen zu sein. Und beim Herrn, bei Gott ist es ganz ähnlich. Er gibt uns ein Erbe und er sorgt auch dafür, dass wir in der Lage sind, dieses Erbe anzutreten. Sprich, dass wir in geistliche Mündigkeit, in geistliche Reife, in ein geistliches Erwachsensein hineinkommen. Das ist absolut wichtig, dass wir uns als Christen weiterentwickeln, dass wir nicht irgendwo stecken oder stehen bleiben, sondern dass unser Leben sich voran und vorwärts entwickelt. Und in solch eine Mündigkeit, in solch ein Erwachsensein, führt Gott uns hinein. Er geht mit uns bestimmte Schritte in unserem Leben, er nimmt uns an die Hand und er führt uns dahin, dass wir dieses Erbe nicht nur, wie gesagt, potenziell annehmen können, sondern Schritt für Schritt für uns in Anspruch nehmen und in Empfang nehmen können. Und ich möchte heute ein kleines bisschen darüber sprechen, über die Details, wie Gott das macht, wie er uns in geistliche Reife und Mündigkeit hineinführt und wie das so im Einzelnen aussehen kann. Und ich möchte euch dazu einige Worte aus dem ersten Johannesbrief vorlesen. 1. Johannes 2, die Verse 12 bis 14. Da schreibt der Johannes: Ich schreibe euch, Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Ich schreibe euch, Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Ich habe euch geschrieben, Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich habe euch, Väter, geschrieben, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich habe euch, ihr jungen Männer, geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Es werden uns also hier verschiedene Stadien, verschiedene Zustände von geistlichen Alters- oder Reifestufen vorgestellt. Man kann hier vier Altersstufen in diesem Text finden. Das sind einmal so die Kleinkinder, die neugeborenen Kinder, die Säuglinge, wie man sagen würde, dann die etwas älteren Kinder, dann gibt es die jungen Männer, die Jugendlichen und die Väter im Glauben. Und diese Aufzählung kommt in dem Text, den wir gerade gelesen haben, zweimal vor. Also es wird nochmal wiederholt in unterschiedlicher Reihenfolge und mit einigen Nuancierungen und einigen Ergänzungen. Und das wollen wir uns heute ein bisschen genauer anschauen. Und ich fasse das immer zusammen, diese einzelnen Beschreibungen dieser Altersstufen. Eine Sache möchte ich vorweg allerdings sagen, damit wir das gleich richtig verstehen. Etwas, woran ich nicht so glaube oder wo ich euch auch nicht gerne hinschieben möchte, ist der Gedanke, dass wir irgendeine Art von Stufenchristentum oder so erleben. Wir sind ja so angelegt, dass wir, wenn wir auf das Natürliche schauen, natürlich davon ausgehen, ja, man fängt als Säugling an und endet dann sozusagen als alter Mensch. Das ist so der natürliche Ablauf. Im Geistlichen laufen Dinge aber oftmals anders. Sie laufen manchmal parallel und so weiter. Und ich möchte, dass wir uns so ein kleines bisschen davon lösen, dass wir so diese strenge Reihenfolge so sehen, sondern dass wir das ein bisschen prozesshaft sehen. Dass wir sehen, dass Gott manchmal in einzelnen Bereichen mit uns vorwärts geht und dann wiederum andere Dinge betont und dass vieles gleichzeitig oder parallel läuft. Natürlich hängt unsere geistliche Entwicklung auch mit Zeit zusammen. Das ist schon wahr. Zeit, die wir mit Gott verbringen, wo wir Erfahrungen mit Gott machen. Aber ich möchte einfach diesen Eindruck vermeiden, dass wir so erstens, zweitens, drittens und heute bin ich da und morgen bin ich hier und vorgestern war ich dort, sondern dass wir das Ganze als einen Prozess sehen, der insgesamt in unserem ganzen Leben abläuft. Einiges werde ich euch gleich noch dazu ein bisschen genauer sagen. Also diese Aufzählung kommt in dem Text zweimal vor und ich werde das ein bisschen zusammenfassen und das so nach Altersstufen geordnet euch einfach vorlegen und anschauen, was in diesen Altersstufen von besonderer Wichtigkeit und Bedeutung ist. Dinge, die wir alle in unserem Leben brauchen. Das Ganze fängt an, 1. Johannes 2, Vers 14, da ist die Rede von den Kindern. Ich habe euch geschrieben, Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Das griechische Wort, was hier benutzt wird, bezeichnet in der Regel, ja, in der Regel einen Säugling oder ein Kleinkind. Das heißt, da ist auch der Ausdruck einer besonderen Fürsorge oder Schutzbedürftigkeit mit eingeschlossen, weist aber auch auf die Unreife kleiner Kinder hin. Also ein Säugling hat natürlich eine gewisse Unreife, das ist völlig klar. Und dieses Wort drückt es ein Stück weit aus. Und damit möchte ich beginnen. Johannes spricht hier von den Kindern, die den Vater erkannt haben. Alles beginnt damit, dass wir Kinder Gottes werden. Darüber hatte ich schon gesprochen. Alles beginnt damit, dass wir Gott als Vater kennenlernen. Wenn wir nicht Kinder Gottes sind, wenn wir nicht Kinder sind, können wir nicht erben. Das funktioniert im Geistlichen nicht. Und wie geschieht das? Wie können wir Kinder Gottes werden? Es geschieht, indem wir unser Leben Jesus geben, indem wir das, was er am Kreuz getan hat, anerkennen und sagen, ja, Jesus, danke für das, was du getan hast. Wir haben das gerade in dem Lobpreislied gehört. Danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich nehme das für mich an und ich glaube das. Und in dem Augenblick, wo du das tust, wirst du zu einem Kind Gottes. Das ist so ein Augenblick, ein Übergang, eine Entscheidung, die du in deinem Leben triffst. Und das nennt die Bibel dann von Neuem, tatsächlich von Neuem geboren werden oder Wiedergeburt. Also es geht hier wirklich um eine geistliche Wiedergeburt. Das hat nichts mit dem fernöstlichen Verständnis von Wiedergeburt zu tun. Ne? So, wenn du ein guter Mensch warst in deinem Leben, dann wirst du als Gandhi II wiedergeboren, kommst zurück auf die Erde und wenn du nicht so gut warst, dann kommst du als Kellerassel oder Gänseblümchen wieder. Das ist nicht das Verständnis der Bibel, sondern das Verständnis der Bibel ist, dass wir im Geiste von Neuem geboren werden. Mit unserem Äußeren macht das erstmal nichts, sondern es geht um unseren Geist, um unseren inneren Menschen, um unser Inneres. Jesus hat an einer Stelle mit einem Mann gesprochen, mit Nikodemus, der war ein Pharisäer, ein Schriftgelehrter, und er spricht mit Nikodemus über genau diesen Zusammenhang. Und er sagt ja, Nikodemus, du musst von Neuem geboren werden, sonst kannst du das Reich Gottes nicht sehen, sonst kannst du das Reich Gottes nicht ererben. Und Nikodemus, kann man das so vorstellen, stand vor Jesus und guckte ihn mit großen Augen an und sagt, ja, wie meinst du denn das? Wie kann denn jemand, wenn er schon erwachsen ist, von Neuem geboren werden? Kann er irgendwie wieder zum Kind werden, in den Leib seiner Mutter zurückkehren, um dann nochmal geboren zu werden? Und Jesus sagt, nein, natürlich nicht. Das hat nichts mit deiner Physis, nichts mit deinem Körper, deinem Äußeren, deinem Alter zu tun, sondern er sagt, du musst wiedergeboren werden aus Wasser und aus Geist oder aus Geist und Wasser. Das bedeutet, Jesus sagt ihm, dass diese Wiedergeburt durch den Heiligen Geist bewirkt wird und in der Taufe praktisch dokumentiert, nachvollzogen, Kraft gesetzt wird. Er sagt, es muss geistlich etwas mit dir passieren, sonst kannst du das Reich Gottes nicht erben, sonst kannst du nicht Kind werden. Es geschieht durch eine geistliche Wiedergeburt. Und 2. Korinther 5, Vers 17 sagt uns ja, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Das ist eine radikale Aussage. Da wird nicht nur irgendetwas neu, das ist nicht so, wie wenn du dein verbeultes Auto zum Lackdoktor bringst und dann zieht er die Dellen da wieder raus und dann hast du im Prinzip immer noch dasselbe Auto, nur irgendwie ein bisschen aufgehübscht und innen sauber gemacht. Nein, das Wort Gottes sagt, wir sind eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Etwas Neues hat begonnen und das Alte ist vergangen. Und das ist ein radikaler Gedanke. Auch wenn unser Körper, unser Leib, unser Aussehen so geblieben ist, ist etwas in unserem Geist geschehen. Wir sind neu geworden, wir fangen neu an, wir fangen von vorne an. Und das ist die gute Nachricht, die gute Botschaft auch heute Morgen. Gott gibt uns eine Chance, gibt uns einen Weg, nochmal neu anzufangen. Wenn unser Leben vielleicht verkorkst war und wenn wir gemerkt haben, Mann, wir haben so viele Dinge verpasst, dann gibt Gott uns die Chance und sagt, hey, gib mir dein Leben, folge mir nach und du bekommst eine neue Chance, einen neuen Anfang. Neues ist geworden. Du bist eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Und du fängst dann geistlich gesprochen nochmal neu an und du fängst natürlich nicht, und da geht es wieder so ein bisschen in dieses Bild im Natürlichen, du fängst nicht als Erwachsener an, im Geiste gesprochen. Wenn Baby geboren wird, kommt es als Baby auf die Welt, logisch. Das ist wie bei der Geburt eines Menschen. Wenn ein Baby auf die Welt kommt, was braucht es dann zuerst? Dann braucht es nicht eine Vorlesung aus der Tageszeitung oder, keine Ahnung, die neuesten politischen Zusammenhänge oder so, sondern es braucht Zuwendung, es braucht Liebe, es braucht Fürsorge. Hat es nötig, dass die Eltern sich darum kümmern, dass der Schutz der Eltern da ist, dass die Eltern das Kind versorgen in jeder Hinsicht, dass die Eltern sind wie ein Schutz, das muss sich dann auch irgendwann entwickeln, damit es nicht zum Helikoptern kommt und so weiter, aber irgendwann, das Kind fängt nicht so an, sondern es fängt an unter dem Schutz, unter der Versorgung der Eltern. Und von einem Baby wird nichts erwartet, ne? Also du gehst nicht hin und sagst, okay, du bist jetzt 3 Tage alt, setz dich schon mal ans Klavier und üb schon mal oder so. Vom Baby wird nichts erwartet, nichts verlangt. Und deswegen ist der erste Schritt, und du wunderst dich vielleicht, warum ich das heute Morgen sage, du bist vielleicht schon alter Hase und schon, weiß ich nicht, 20 Jahre gläubig oder so. Ich sage es aber trotzdem, weil das eine Grunderfahrung unseres geistlichen, unseres christlichen Lebens ist, der erste Schritt zur geistlichen Mündigkeit und Reife ist, die Erfahrung zu machen, dass Gott mein Vater ist. Das ist der erste Schritt und dieser Schritt wird uns niemals in unserem Leben verlassen. Das ist immer wichtig, es ist immer auf der Tagesordnung, es ist immer da, dass wir verstehen, dass wir das erleben, dass unser himmlischer Vater uns nahe ist. Dass wir darin leben und wissen, dass Gott uns angenommen hat, dass wir uns angenommen fühlen, dass wir geliebt sind, dass der Himmel sich über uns freut. Weißt du, als du dein Leben Jesus gegeben hast, da sind nicht die Engel im Himmel irgendwie zusammengebrochen und haben gesagt, oh nein, jetzt der auch noch oder die auch noch, ja, da hätte der nicht was anderes machen können. So, nein, die haben sich über dich gefreut. Als du dein Leben Jesus gegeben hast, da war eine große Feier, eine große Freude im Himmel, dass du dein Leben in die Hände Gottes gelegt hast und dass ein Sünder gerecht geworden ist. Das sagt das Wort Gottes uns. Und diese Erfahrung, dass wir bei Gott in einer Atmosphäre der Wärme und der Nähe, des Vertrauens und der Geborgenheit leben, das ist so absolut wichtig. Das ist wichtig für jedes neugeborene Baby. Wenn diese Dinge fehlen, dann geht auch die Entwicklung schief. Und genauso wichtig ist es für uns als Christen, als Männer und Frauen Gottes, diese Erfahrung gemacht zu haben. Und ich muss leider sagen, das sage ich aus meiner seelsorgerlichen Erfahrung, dass es gerade in dieser Phase doch immer wieder mal Entwicklungsstörungen gibt. Muss man einfach so bezeichnen. Also Entwicklungsstörungen, wenn wir anfangen, das Bild unserer leiblichen Väter auf Gott zu übertragen, das passiert ja manchmal ganz unbewusst und automatisch, dass wir, wenn wir hören, Gott ist unser Vater, dass wir automatisch davon ausgehen und das irgendwie rüber transportieren, wie war eigentlich mein eigener Vater? Und wenn du dich bei deinem leiblichen Vater ungeborgen gefühlt hast, dann kann es sein, dass du dich auch bei deinem himmlischen Vater nicht geborgen fühlst, weil du immer dieses Bild deines irdischen Vaters ein Stück weit auf Gott überträgst. Und so gibt es viele andere Bereiche, wo wir Dinge aus unserem natürlichen Leben mit hinübernehmen, was unsere Entwicklung als Christen aufhält und verhindert, dass wir Gott wirklich als den erleben und sehen, der er ist. Das passiert auch, wenn uns andere Christen ein schiefes Gottesbild vermitteln. Es ist ganz wesentlich, was wir Menschen, die gerade im Glauben anfangen, für ein Gottesbild weitergeben, wie Gott ist und was er möchte und was er nicht möchte. Oder Entwicklungsstörungen, wenn wir statt der Person des Vaters nur ein religiöses System kennenlernen. Ja, wenn wir irgendwie zur Kirche gehen, zur Gemeinde gehen und irgendwie ist das schön und man genießt auch die Gemeinschaft und so weiter, aber dieser Punkt bleibt aus, wo wir Gott persönlich kennenlernen, wo Gott unser Herz berührt und wo wir dann vielleicht in der Gemeinde oder in der Gemeinschaft sind und irgendwie die Formen ausfüllen und die richtigen Vokabeln benutzen, die richtige Sprache sprechen, die Hände im Lobpreis heben oder auch nicht oder was auch immer, so vielleicht sogar die richtigen Gebete sprichst, aber das Herz nicht von der Gegenwart und von der Liebe des Vaters berührt ist, dann dienen wir nicht einem lebendigen Gott, sondern einem religiösen System. Und das ist eine Katastrophe. Das ist eine Katastrophe. Das verkrüppelt uns in unserem Christsein. Das verhindert, dass wir in dem leben, was Gott für uns vorbereitet hat und verhindert Freiheit für unser ganzes Leben. Das ist eine Entwicklungsstörung. Oder wenn wir denken, wir müssten als geistliche Kleinkinder irgendwelche geistlichen Höchstleistungen erbringen, alles richtig machen, alles wissen, irgendwie den hohen Maßstäben Gottes genügen, das ist nicht so. Und ich stelle das manchmal fest bei Menschen, so wenn ich mit denen zusammen bete oder so, dass sie dann sagen, ja, ach Mensch, so wie du betest, das kann ich gar nicht und irgendwie weiß ich gar nicht, wie ich das machen soll. Nee, natürlich nicht. Natürlich weißt du das nicht. Ein Baby kann auch noch nicht reden. Ich meine, wie würdest du dir als Vater oder Mutter vorkommen, du hast ja deinen Säugling auf dem Wickeltisch vor dir liegen und plötzlich guckt das Baby dich an. Vater? Mutter? Es ist dringend nötig, dass ich einige Kalorien und lebenswichtige Nährstoffe hinzugefügt bekomme, damit meine Entwicklung weitergehen kann. Du würdest sagen, ey, ich habe irgendwas falsch gemacht hier. Was ist das? Das ist nicht normal. Ein Säugling brabbelt vor sich hin und macht in die Windeln und das ist auch okay so. Und von einem Säugling wird nicht erwartet, alles zu können und perfekt zu sein in allen Dingen. Und ich sage dann auch immer den Leuten, hey, das musst du auch gar nicht. Begegne doch Gott, genieße seine Liebe, komm in seine Gegenwart und sei einfach da. Und ob du betest oder beten kannst oder nicht, das spielt erstmal überhaupt keine Rolle. Du kannst mit Gott sowieso so reden, wie dir der Schnabel gewachsen ist. Sprich mit ihm doch so, wie mit irgendwem aus deiner Familie oder so. Also Vorsicht, ne? Okay. Und deswegen müssen wir als Christen auch immer sehr aufmerksam sein, was wir neugeborenen Christen vermitteln, Menschen, die gerade mit Gott begonnen haben. Und diese Erfahrung, von der ich gerade gesprochen habe, das ist eine elementar wichtige Erfahrung. Das ist eine Grunderfahrung, die jeder Christ braucht und die wir auch immer wieder brauchen. Deswegen habe ich gerade davon gesprochen, dass ihr das bitte nicht irgendwie so linear versteht, so erstens, zweitens, drittens, check, 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 abgehakt. Ja, jetzt bin ich auf der nächsten Entwicklungsstufe, sondern das ist eine Erfahrung, die uns unser ganzes Christenleben hindurch begleiten wird. Wir müssen immer wieder die Gegenwart, die Liebe Gottes empfangen. Wir müssen immer wieder uns sicher sein und bewusst sein, dass wir bei ihm geborgen sind, dass er sich um uns kümmert und dass wir uns bei ihm entspannen dürfen, dass wir bei ihm loslassen dürfen und dass wir bei ihm sein können wie ein Kind. Nicht kindisch, aber wie ein Kind. Und diese Erfahrung brauchen wir unser ganzes Leben hindurch. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir sie gleich am Anfang unseres Glaubenslebens machen. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich mein Leben Jesus gegeben habe, da war ich wirklich von Freude und von der Gegenwart Gottes erfüllt. Ich dachte so, oh, das ist ja total super, wie schön ist das, mit Gott zusammen zu sein. Und dann habe ich irgendwas gebetet oder auch nicht, weiß das gar nicht mehr so genau und habe ganz viele Sachen falsch gemacht. Aber das war irgendwie alles egal. Ich hatte gerade mit Gott begonnen und ich habe seine Liebe gespürt und das war einfach schön. Und das ist schön und das ist super und diese Erfahrung müssen wir machen, die brauchen wir. Und das ist auch gar nicht kompliziert und das ist auch gar nicht schwer, da müssen wir uns nicht anstrengen, sondern der Herr gibt sie uns. Er gibt sie uns. Und er führt uns da hinein und immer weiter. Das Zweite, was wir hier lesen bei Johannes, 1. Johannes 2, Vers 12, sind die Kinder, die etwas älteren Kinder. Ich schreibe euch Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Interessant, dieser Zusammenhang. Hier ist nicht die Rede von der Sünde, sondern von den Sünden. Also die Sünde, das hatten wir auch schon mal in einer der letzten Predigten uns angeschaut, die Sünde, das bezeichnet ja die eigentliche Ursünde, die Trennung von Gott. Das bezeichnet ja die Trennung des Menschen von Gott, das Leben ohne Gott, ohne in der Gemeinschaft mit ihm zu stehen, ohne Verbindung zu Gott zu sein. Und das hat Jesus mit seinem Tod am Kreuz überwunden. Wenn wir unser Leben Jesus geben, dann wird in diesem Augenblick diese Trennung überwunden. Dann kommt der Heilige Geist, Johannes 16, Vers 8 und 9, dann kommt der Heilige Geist und überführt uns von Sünde, von Gerechtigkeit, von Gericht und von dieser Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Der Heilige Geist kommt, überführt uns davon und setzt uns ein als Kinder Gottes, macht uns zu Kindern Gottes. Aber dann geht es weiter und das ist ja auch etwas, was wir feststellen. Wir merken ja, dass wir das Potenzial immer noch in uns haben zu sündigen. Und hier geht es um diese Sünden, von denen Johannes hier spricht. Mit zunehmender Reife lernen wir nämlich, wie wir mit unseren täglichen Verfehlungen umgehen sollen. 1. Johannes 1, Vers 9, einige Verse weiter vorher, sagt Johannes, dass wir unsere Sünden bekennen sollen. Also wenn wir Dinge falsch gemacht haben, wenn wir merken, okay, da haben wir den Maßstab Gottes irgendwie verpasst, dann sollen wir ihm das bekennen und Vergebung und Reinigung von Ungerechtigkeit von ihm in Anspruch nehmen. Auch das ist gar nicht kompliziert oder irgendwie mit großem Aufwand verbunden. Wir können das einfach tun. Und Vergebung geschieht auf der Grundlage dessen, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Und das, ihr Lieben, nennt die Bibel Heiligung. Das ist der Prozess der Heiligung. Das heißt, Jesus immer ähnlicher zu werden. Heilig zu sein bedeutet nicht irgendwie ein verschrobener Kauz zu sein, der verschrumpelt in der Ecke sitzt, sondern das bedeutet, frei zu sein in Christus. Das bedeutet, Gott begegnet zu sein und Veränderungen in seinem eigenen Leben erfahren zu haben. Jesus ähnlicher zu werden. Das ist etwas, was der Herr, was der Heilige Geist in uns tut. Und auch das ist ein lebenslanger Prozess. Der hört nicht auf. Das ist nicht irgendwo, dass du an einem Punkt ankommst und sagst, so, jetzt habe ich es geschafft, jetzt bin ich heilig genug, sondern auch das ist ein lebenslanger Prozess. Und das hat auch nichts mit übermenschlicher Anstrengung zu tun, mit der Entscheidung, so, jetzt mache ich aber alles richtig und jetzt reiße ich mich zusammen und so weiter, sondern das hat ganz wesentlich mit dem zu tun, was Johannes hier gesagt hat, die Sünden sind euch vergeben um seines Namens willen. Es geht um den Namen Jesu. Es geht darum zu verstehen, dass der Name Jesu die Kraft hat, mich zu verändern. Dass das, was Jesus getan hat, die Kraft hat, mich zu verändern. Nicht meine eigene Anstrengung, nicht meine eigene Weisheit, mein Können, meine Fähigkeiten, sondern die Kraft Gottes, der Name Jesu. Und im Philipperbrief sagt uns Paulus, dass dieser Name, dass Jesus hoch erhoben ist. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jedem Namen ist. Damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. In diesem Namen muss sich jedes Knie beugen, in diesem Namen muss sich alles beugen vor ihm und wird alles so in das richtige Verhältnis zu ihm gebracht. Und das gilt auch für unser Leben. Und ich denke manchmal so, ja, irgendwie auch mein Charakter, auch meine Haltungen, meine Taten und so weiter müssen sich beugen vor diesem Namen, weil ihm der Name über jedem Namen gegeben worden ist. Und das bezieht sich nicht nur, wie wir die letzten Sonntage angeschaut haben, auf den Teufel und auf Dämonen, nein, das bezieht sich auch auf unser Leben. Alles ist diesem Namen untergeordnet. Und deswegen sagt Johannes hier, dass sie das Erleben, diese Vergebung der Sünden in seinem Namen, in der Kraft dieses Namens. Und das müssen wir einfach wissen, darüber müssen wir uns im Klaren sein, dass dieser Name, dass der Name Jesus Kraft hat und die Kraft hat, uns zu verändern und uns zu heiligen und uns in die Wege Gottes hineinzubringen. Und unser Reifefortschritt zeigt sich eben genau darin, dass wir wissen, dass in dem Namen Jesu alle Macht und alle Kraft liegt, die wir für unser Leben brauchen. Und unser Reifefortschritt zeigt sich auch darin, dass wir das wissen und auch erleben, das gehört ja immer zusammen, wir sollen das ja nicht nur theoretisch wissen, dass wir auch erleben, wie wir mit dem Namen Jesu unseren Charakter ich sag's mal so, umprägen können. Wie eine Veränderung unseres Charakters stattfinden kann, damit Tat- und Wesens- und Haltungssünden überwunden werden können. Und ihr Lieben, das ist möglich. Das ist keine fromme Illusion, das ist nicht irgendwie ein frommer Wunsch oder so, sondern es ist möglich, weil es die Kraft Gottes ist und nicht unsere eigene Kraft. Ganz einfach. Galater 2, Vers 20, ich lebe, doch nun nicht lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Wenn ich Jesus mein Leben gegeben habe, lebe eigentlich nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und was ich jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dargegeben. Das ist das, was das Wort Gottes über uns sagt. Und auch hier muss ich sagen, dass manche Christen an diesem Punkt stehen bleiben und sich nicht weiterentwickeln. Dass es auch hier eine Art von Entwicklungsstörung gibt, dass sie nicht weiterkommen, dass sie stecken bleiben in charakterlichen Dingen, dass sie stecken bleiben in bestimmten Haltungen, in bestimmten Handlungen und nicht erleben, wie sie durch die Kraft Gottes, durch den Namen Gottes, durch den Namen Jesu frei werden und sich weiterentwickeln. Und auch hier, ihr Lieben, das sage ich, das muss nicht so sein. Wir können uns an den Herrn wenden, wir können sagen, Herr, ich möchte mit dir den nächsten Schritt gehen, bitte verändere mich. Aber dazu ist es natürlich notwendig, dass wir uns diesen Dingen stellen, dass wir nicht Sachen unter den Teppich kehren, sondern dass wir sagen, ja, ich sehe Dinge in meinem Charakter, die brauchen Veränderung, ich weiß zwar nicht wie, aber bitte komm und mach du das. Und der Herr kommt und hilft uns und gibt uns das durch die Kraft seines Namens. Und dann redet Johannes von den jungen Männern oder von den Jugendlichen, 1. Johannes 2, 13 und 14. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Ich habe euch, ihr jungen Männer, geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Hier kommt das zweimal drin vor, den Bösen zu überwinden. Also in dieser Phase der Jugendlichkeit ist es ja normalerweise auch im Natürlichen so, dass wir diese Schwelle vom Kindsein zum Erwachsensein überschreiten. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt, auch in unserem geistlichen Leben. Vom Kind zum Heranwachsenden oder zum Erwachsenen. Und von den jungen Männern, von den Heranwachsenden, hier wird gesagt, erstens, sie sind stark, zweitens, sie haben das Wort Gottes bleibend in sich und sie haben den Bösen überwunden. Auch das gibt uns drei ganz klare Anhaltspunkte, wie der Herr uns in dieser Phase leitet und führt. Ein wesentliches Element unseres geistlichen Wachstums und unserer Mündigkeit liegt also im Umgang, in unserem Umgang mit dem Wort Gottes. Es hängt ganz wesentlich davon ab, hängt nicht ab von der Anzahl der Jahre deines Christseins. Ja, das ist auch manchmal so ein Irrtum, dass wir denken, oh ja, der ist schon, 30 Jahre gläubig oder so. Ich muss es leider so sagen, es gibt Menschen, die sind 30, 40, 50 Jahre gläubig und sind trotzdem unreif, sind geistlich unreif geblieben, weil sie sich nicht weiterentwickelt haben. Und hier sagt uns Johannes, womit das zusammenhängt. Hier sagt uns Johannes, wie wir in dieser Phase uns weiterentwickeln können. Und er redet hier vom Wort Gottes und davon, den Bösen zu überwinden und weiterzukommen. Und deswegen reicht es auch nicht, die Bibel nur im Bücherschrank stehen zu haben, das Ganze irgendwie nur intellektuell aufzunehmen, das Wort Gottes nur oberflächlich aufzunehmen, sondern wir müssen uns mit dem Wort Gottes tief verbinden. Und das hat nichts damit zu tun, dass wir irgendwie alle einen Uni-Abschluss in Theologie oder so brauchen. Das hat was mit unserer Beschäftigung mit dem Wort Gottes zu tun. Und das ist ganz einfach und ganz simpel und überhaupt nicht kompliziert. Er sagt hier, ich habe euch geschrieben, ihr jungen Männer, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt. Und die Betonung liegt auf bleiben. Liegt nicht nur darauf, das einmal gehört zu haben, hier rein und da raus, sondern im Wort Gottes zu bleiben und das Wort Gottes in sich bleiben zu lassen. Das heißt, das Wort Gottes soll in dir sein, soll die Motive für dein Handeln bestimmen, soll dein Denken über bestimmte Sachverhalte bestimmen, deine Ansichten zu bestimmten Dingen. Das Wort Gottes soll deine Bewertungsmaßstäbe in Bezug auf dein eigenes Leben oder auf Situationen bestimmen, soll deine Entscheidungen zutiefst bestimmen. Und das ist notwendig, dass wir uns so mit dem Wort Gottes verbinden, dass wir nicht nur irgendwo ab und zu mal die Losung lesen oder, die Bibel im Zufallsprinzip aufschlagen, sondern dass wir reinschauen, dass wir zulassen, dass der Heilige Geist das Wort nimmt und uns aufschließt und uns erklärt. Wir sollen feststehen in der Kenntnis des Wortes Gottes und dadurch eine Stabilität in unserem Leben erreichen. In Epheser 4, Vers 14, da sagt Paulus, wir sollen nicht mehr Unmündige sein. Hier haben wir eine Beschreibung von Unmündigen. Wir sollen nicht mehr Unmündige sein, wir sollen nicht hin und her geworfen und umhergetrieben sein von jedem Wind der Lehre. Das heißt, feststehen im Wort Gottes, wissen, was das Wort Gottes sagt und darin leben und uns das Wort Gottes stärken und festigen lassen. Und nur so werden wir im Glauben stark werden können. Nur so werden wir den Bösen überwinden können. Darüber hatte ich in den letzten Predigten gesprochen. Hör dir das bitte nochmal an. Schau dir nochmal das Video dazu an. Und aus unserem Umgang mit dem Wort Gottes folgen tatsächlich Mündigkeit und Reife als Christ. Und das entscheidet letztendlich auch darüber, ob wir unser Erbe antreten können oder nicht. Warum? Weil das Wort Gottes an sich und das, was im Wort Gottes steht, schon ein Teil unseres Erbes ist. Liegt klar auf der Hand. Und dann geht Johannes weiter und er schreibt von den Vätern. Er sagt, ich schreibe euch Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich habe euch Väter geschrieben, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Zweimal lesen wir das in der Beschreibung. Das sind Männer und Frauen in Christus, die in einer tiefen Beziehung zu Gott stehen. Das sind Männer und Frauen in Christus, die in ihrem Leben auch durch Höhen und Tiefen gegangen sind, die vielleicht auch Leid erlebt haben und trotzdem an Gott festgehalten haben. Diese Väter oder auch Mütter in Christus sind Menschen, die auch durch die Beziehung zum Vater vielleicht in Zusammenhänge schon hineingeschaut haben, in geistliche Zusammenhänge hineingeschaut haben, die anderen noch verborgen sind. Und sie kennen Gott nicht nur als Vater, sondern sie haben ein umfassendes Verständnis von dem Charakter, von dem Wesen Gottes und leben darin. Und das ist etwas, was Substanz ist in ihrem Leben. Das sind Männer und Frauen, die auch die grundsätzlichen Fragen ihres Lebens im Licht der Beziehung zu Gott geklärt haben. Die nicht unterwegs sind und immer noch suchen, wer bin ich und was mache ich und so weiter, sondern die solche grundsätzlichen Fragen nach Identität und so weiter beantwortet haben. Das sind Menschen, die eine tiefgehende Veränderung ihres Charakters und Wesens durch Gott erfahren haben, die anders geworden sind, die Christus ähnlicher geworden sind. Und das sind tragende Säulen im Haus Gottes und in der Gemeinde. Und das, und hier möchte ich meine Aussage vom Anfang wieder etwas relativieren, das hat sehr wohl mit Zeit zu tun. Das hat nicht damit zu tun, die Zeit abzusitzen und abzuwarten und zu sagen, es wird schon irgendwie werden. Diese Reifezeit ist eine aktive Zeit, wo wir mit Gott gehen, wo wir mit ihm leben, wo wir Dinge durcharbeiten, wo wir durch schwere Situationen gehen, wo wir ringen mit Gott, wo wir mit dem Wort Gottes ringen, wo wir das Wort Gottes Substanz in uns werden lassen, wo wir merken, wie das Wort Gottes uns gründet und feststehen lässt, wo wir eine geistliche Reife haben, wo der Heilige Geist zu uns reden kann, wo wir das Reden Gottes hören, wo wir Wegweisung bekommen. Das ist was total Aktives, aber es hat auch ein Stück weit mit Zeit zu tun, tatsächlich. Es gibt Menschen, die erreichen das vielleicht ein bisschen schneller, einfach weil sie sich sehr intensiv mit Gott verbinden. Bei anderen dauert es länger, aber wir alle sollen im Laufe unseres Lebens dahin kommen, dass wir Väter und Mütter im Glauben werden. Das ist das normale Programm Gottes für uns. Das ist das, was Gott für uns vorbereitet hat. Und jetzt sagst du vielleicht, na toll, das erreiche ich ja nie. Und wenn ich das so höre, so diese Charaktereigenschaften, Merkmale, wenn ich das so höre, das erreiche ich ja nie. Ich sehe hier und da und dort in meinem Leben noch so viele Punkte, wo ich Unreife sehe, wo ich offene Themen sehe und so weiter. Und das ist ja noch so ein weiter Weg. Ich sage es nochmal, vieles von dem, was ich gerade gesagt habe, passiert gleichzeitig. Es passiert nicht linear, sondern prozesshaft, parallel, gleichzeitig. Während du dich der Liebe Gottes aussetzt, bekommst du eine neue Liebe zum Wort Gottes. Während du dich mit dem Wort Gottes beschäftigst, erkennst du die Liebe und die Zugewandtheit Gottes für dich. Oder während du dem Bösen widerstehst, bekommst du eine Erkenntnis über die Größe Gottes. Das passiert gleichzeitig. Während du Vergebung erfährst und gewährst, erlebst du die Liebe Gottes für dich und der Feind verliert Anrechte in deinem Leben. Das sind Dinge, die unser Leben lang ein Stück weit begleiten, die gleichzeitig und parallel verlaufen. und die auch keinen Grund sind, irgendwie frustriert zu sein, sondern wo wir sagen können, okay, ich komme an bestimmte Punkte, wo der Herr bestimmte Dinge wieder herausholt, wieder hervorholt. Und jetzt geh bitte nicht nach Hause, wirf die auf dein Sofa und hol das Kissen voll und sag so, huhu, ich bin noch so unreif oder hier und da und dort fehlt es mir noch, sondern pack's an. Ich will dir sagen, pack's an, pack's heute an. Triff heute die Entscheidung und sag, Herr, da wo du zu mir redest, da wo ich Punkte erlebe und sei es aus diesem Säuglingsstadium. Ich glaube, dass wir alle immer wieder dahin zurückkehren, die Liebe Gottes neu und tiefer und intensiver zu erfahren. Dann sei nicht verzweifelt, sondern sag, danke, dass du mir das gezeigt hast und bitte bring mich, führ mich in diese Erfahrung. Der Herr hat es für uns vorgesehen. Und schau, was das Wort Gottes über deine neue Kreatur zu sagen hat. Denk darüber nach, was es heißt, dass Christus in dir lebt. Dass nicht mehr du lebst, sondern Christus in dir. Und stell dich deinen Charakterschwächen. Lass den Heiligen Geist an dir arbeiten. Weich nicht aus, sondern wenn du merkst, hey, da stoße ich immer wieder vor eine Wand, immer wieder vor eine Mauer, weich dem nicht aus, sondern geh's an, pack's an. Und ich bin mir sicher, dass etliche von euch genau wissen, was der Herr zu ihnen gesagt hat und an welchen Punkten sie arbeiten sollen, wo der Herr sie in größere Freiheit und in größere Freude hineinführen will, dann fang heute damit an. Und lass uns zusammen einfach aufstehen und einen kurzen Augenblick zusammen beten, dass der Heilige Geist zu uns reden kann und dass er uns in diesem Punkt motivieren kann und uns auch Schritte zeigt, die wir gehen können. Halleluja. Herr, ich danke dir dafür, dass du für unser Leben einen guten Plan hast, Herr. Ich danke dir dafür, dass du jeden Einzelnen von uns immer weiter darin führen möchtest, dir ähnlicher zu werden. Mit neuer Freiheit, mit neuer Freude, mit Frieden, Herr, mit Veränderung und indem wir dir immer ähnlicher werden. Herr, ich danke dir so dafür. Danke, dass das dein Programm für uns ist, Herr, dein Wachstumsprogramm. Und ich danke dir, Heiliger Geist, du bist der Herzenskenner, du kennst uns, du weißt, an welchem Punkt wir stehen, du weißt auch, was wir brauchen, du weißt auch, wo Defizite sind und wo wir neue Durchbrüche brauchen. Und danke, dass du uns das schenken möchtest. Und ich bete, dass du heute Morgen redest und, Herr, dass du jetzt zu jedem Einzelnen, der hier in diesem Raum ist, redest und zeigst, wo Wachstumspotenzial ist, wo Veränderungspotenzial ist. Herr, und dass wir nicht hier rausgehen und sagen, ja, ja, irgendwie nächste Woche gucke ich mir das mal an, Herr, sondern dass wir gleich nach dem Gottesdienst diese Dinge mit dir besprechen und angehen. Und danke, dass du uns auch praktische Wegweisungen darin schenkst, praktische Schritte aufzeigst und dass du ja, mit uns durch diesen Prozess gehst. Ich danke dir, Herr. Ich danke dir, du bist so gut zu uns, du liebst uns so und ich danke dir, Herr, dass du uns nicht so lässt, wie wir sind. Danke dafür, Jesus, danke. Amen. Amen.
Ich habe den Eindruck, ich soll euch ein Wort von Gott sagen, bitte prüft es für euch. Meine Tochter und mein Sohn, habe keine Angst vor diesem Prozess und du bist auch nicht zu spät, du hast nichts verpasst, sondern zur rechten Zeit werde ich diesen Weg mit dir gehen, wenn du ihn mit mir gehen willst. Und ich werde sorgsam sein, dass du in aller Ruhe wachsen kannst. Ich werde dich nicht überfordern, aber ich werde dich in Situationen führen, die dich wachsen lassen. Und greif meine Hand und sage ja zu dem Weg, den ich mit dir gehen will, weil es ist dir zum Guten und du sollst ein Segen sein für andere Menschen. Du sollst mein Werkzeug sein und sei getrost, du hast nichts verpasst, du bist nicht zu spät, sondern alles wird rechtzeitig passieren, wenn du meine Hand nimmst und mir vertraust.
Amen. Preis dem Herrn. Was für eine Ermutigung. Nimm dieses Wort, nimm das für dich persönlich und geh diesen Weg, den der Herr dir zeigt und wo er dich anspricht. Ich möchte zum Schluss den Segen Gottes, noch mehr Segen Gottes über dir aussprechen. Segen aus Psalm 143. Der Herr lasse dich am Morgen hören, seine Gnade, vertraue auf ihn. Vertraue ihm auch in diesem Prozess. Der Herr tue dir kund den Weg, den du gehen sollst. Erhebe zu ihm deine Seele. Amen. Amen. Der Herr segne dich, eine gesegnete Woche. Draußen gibt es noch einen Kaffee im Hof, herzliche Einladung. Denkt an den Abstand von 1,5 Metern beim Kaffee trinken und wir sehen uns.